Willkommen im Love Train, dem Podcast von Special Sitter. Mit an Bord sind...
Ich bin Friedrich, seit 2015 dabei und ich kümmere mich um Fortschritt.
Ich bin Linda, ich bin seit 2019 dabei und ich gehe das Thema Qualität an.
Hallo, ich bin Julie, ich unterstütze das Verwaltungsteam und bin seit Anfang 2024 dabei.
Hi, ich bin Sebastian, ich bin seit 2015 dabei und mich interessiert vor allem die Arbeitsbedingungen.
Hi, ich bin Theo, ich bin seit 2018 dabei und bin hier in der Funktion der kaufmännischen Leitung.
Okay, dann gebe ich dir den Kontext, weil Tom kennt den schon ein bisschen. Das ist die, wie wir es nennen würden, wir haben es immer Hauptkoordinationsteam genannt, aber eigentlich könnte man in einem Unternehmen ohne hierarchische Strukturen, ohne formelle hierarchische Strukturen, könnte man Hauptberatungsteam sagen. Das sind die fünf Leute, Sebastian, Theo, Linda, Julie und ich. Und wir treffen uns zweimal die Woche, um alles Mögliche Strategische zu besprechen und Dinge vorzubereiten für das ganze Team. Und das nehmen wir auf, aufgrund von Transparenz und auch um die Möglichkeit zu geben für alle, jede Entscheidungsfindung oder Vorbereitung und jede Strategie, die wir uns überlegen und dem Team vorschlagen, nachvollziehen zu können. Also teilhaben an der Entscheidungsfindung. Das ist im Prinzip das, was im klassischen Unternehmen das Hinterzimmertreffen ist, wo dann Leute Dinge besprechen. Das ist bei uns öffentlich, sozusagen. Und das haben wir dann auch als Podcast veröffentlicht auf allen Podcast-Plattformen. Und heute hier jetzt wieder für die Leute, die zuhören, weil Urlaubszeit ist, sind Theo, Julie und Linda weg. Dafür haben wir mal tolle Stellvertretung bekommen. Nämlich erstmalig dabei ist der Tom auch, unser Investor, Angel-Investor von 2021, schon so lange dabei. Und ganz neu Christoph von Acker. Und das könnt ihr natürlich auch googeln, aber Christoph wird doch selber ein paar Worte bestimmt zu sich sagen. Ich glaube, das macht Sinn jetzt, tatsächlich erstmal ein paar Worte von sich selbst zu erzählen, oder? Muss kein, also ja. Bitte kein Lebenslauf komplett, sondern einfach
nur. Nein, nein.
Ja.
Okay. Stopp einfach zu viel. Okay. Genau, ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Bin ja jetzt ganz frisch quasi als Beiratsmitglied dabei und genau, vielleicht kurz zu meinem Hintergrund. Ich bin ursprünglich auf dem Bauernhof groß geworden im Rheinland, habe auch Agrarwissenschaft studiert, bin dann in die Wissenschaft gegangen, war mehrere Jahre in Washington und in Potsdam, dort am Institut für Klimafolgenforschung als Wissenschaftler tätig in Bereichen Klimawandel und Landwirtschaft. Und hatte aber immer schon so ein Unternehmerherz pochen. Ich habe schon als Kind bei uns auf dem Bauernhof, also wir hatten einen Bauernhof ohne Nachbarn, also mitten im Feld war der. Und da habe ich schon immer irgendwelche Dinge verkauft von unserem Hof an die Spaziergänger oder Fahrradfahrer und habe dann auch so ein Weihnachtsbaumgeschäft aufgebaut. Also das war immer schon so ein bisschen auch in meiner DNA drin und habe dann auch mein erstes Sozialunternehmen in Ghana gegründet. Das war auch während des Studiums noch, weil ich dort meine Masterarbeit gemacht habe. Wir haben dort quasi für Kleinbauern oder mit Kleinbauern einen organischen Dünger produziert. Die Firma gibt es auch jetzt noch. Das ist ein gemeinnütziges Sozialunternehmen. Und das war für mich eigentlich auch der Start in die Sozialunternehmerwelt, weil es für mich dann plötzlich alles Sinn gemacht hat, Unternehmer zu sein. Eben nicht für irgendwelchen Profit oder für die nächste Schuhmarke auf den Markt bringen oder was auch immer, sondern wirklich was zu machen, was gesellschaftliche Probleme lösen kann. Dann bin ich, wie gesagt, in der Wissenschaft gelandet, hatte da aber immer dieses die Sozialunternehmertum im Kopf. Mit Abgabe meiner Dissertation bin ich auch fast zeitgleich Papa geworden und hatte dann ein halbes Jahr Elternzeit. Und das war vielleicht meine kreativste Phase, wo ich viel nachdenken konnte und eben auch inspiriert durch die Geburt meiner Tochter mich gefragt habe, wie sie eigentlich groß wird, so im Vergleich zu mir, der noch sehr ländlich aufgewachsen ist, und wo sie eigentlich eigentlich den Bezug zu Lebensmitteln, Landwirtschaft und ja auch einer gesunden Ernährung bekommt und wie das eigentlich auch die 99% anderen Kinder tun können, die heutzutage auch gar keinen Kontakt mehr haben, wie das früher war und ganz entfremdet sind. Und so kam die Idee dann zur Gemüseakademie. In kurz ist es eigentlich, dass wir die den Acker zu den Kindern bringen, ganz im Gegenteil zu dem Ansatz, der vielleicht jetzt noch dort ist, dass man einmal im Jahr einen Bauernhofbesuch macht oder sowas und damit denkt, okay, das Thema ist abgehakt. Ganz im Gegenteil, man braucht das schon viel intensiver und es muss integriert sein in den Alltag der Kinder und sie müssen den ganzen Prozess von Anfang bis Ende erleben. Und so habe ich mit meiner Schwester das Ganze angefangen. Sie ist Lehrerin. Das war alles noch eher so aus privatem Interesse, noch keine großen Hintergedanken, sondern einfach zu schauen, funktioniert sowas überhaupt. Und dann haben wir mit ihr damals samstags, also auch noch an der Schulleitung vorbei, die Kinder auf den Acker gebracht und haben geschaut, was das mit ihnen macht. Und das war ja eine tolle Erfahrung. Und dann ist dann die Idee entstanden, sagen, hey, das müsste doch eigentlich jedes Kind haben. Und so kam dann die Idee, Acker zu gründen. Das hat dann auch alles noch ein bisschen gedauert, weil man natürlich am Anfang alles nur Kopfschütteln bekommen hat. Wenn man als Wissenschaftler, der jetzt ja auch im coolen Institut war, gerade eine Familie gegründet hat, jetzt auf die Idee kommen, gemeinnützigen Verein ins Leben zu rufen, um eventuell irgendwie damit auch nicht nur die Welt zu verbessern, auch noch seinen Lebensunterhalt irgendwann mal zu bestreiten. Das war jetzt nichts, wo du jetzt sehr viel Applaus und Rückenwind bekommen hast, aber nach dem anfänglichen Widerstand und dann auch den ersten Erfolgen hat sich das dann auch gewendet. Wir haben 2014 gegründet, dementsprechend werden wir dieses Jahr 10 Jahre, haben ein großes ja, Festivitäten auch im August. Kann ich gerne auch nochmal Friedrich mitschicken und dem ganzen Team teilen, dass er da auch ganz herzlich eingeladen ist. Wer in Berlin wohnt, kann es auch ganz einfach kombinieren. Genau, und wir sind von diesen anfänglichen, wir haben dann mit 6 Schulen gestartet, sind wir jetzt bei 1800 Schulen und Kitas, Österreich, Deutschland und der Schweiz. Und genau, und wollen es schaffen, dass wir dass jedes Kind bekommt, dass es ganz normal wird. Im Prinzip wollen wir uns eigentlich wieder abschaffen. Das ist eigentlich so das Endziel, was wir haben, weil uns gibt es ja nur, weil es das Problem gibt. Wenn es das nicht gegeben hätte, hätte ich nicht damit angefangen. Dementsprechend, wenn wir es lösen können, können wir auch wieder aufhören. Das bedeutet aber auch für uns, dass es wirklich verankert sein muss. Also wenn dann irgendwie durch Politik oder irgendwie andere Maßnahmen das wieder rausgebracht werden kann aus dem System, dann haben wir unsere Mission nicht komplett erfüllt. Also arbeiten wir wirklich an diesem systemischen Wandel. Und das ist ein dickes Brett, das ist genau das, wofür wir angetreten sind. Ja, vielleicht noch kurz, warum ich mich so drauf freue auf die Arbeit mit euch, mit dem Beirat, weil ich glaube, es gibt, und das haben wir in unseren Vorgesprächen relativ schnell gemerkt, einige Ähnlichkeiten in der Organisation, auch wenn das Feld, wo wir agieren, ganz anderes ist. Wir sind nämlich beide Organisationen, die sehr operativ arbeiten, die eben dadurch auch viele parallele Herausforderungen haben. Wir haben 500 Acker-Coaches, wir sind ein Team von über 200 Leuten. Das ist alles relativ ähnlich und ähnliche Herausforderungen, mit denen wir da umgehen müssen. Das finde ich spannend. Das Wichtigste ist, dass die Werte auch sehr ähnlich sind, ja, dass wir auf sehr ähnlichen Werten stehen. Und das ist auch nicht so einfach, das zu halten. Also das kann ich aus eigener Erfahrung aus dieser 10-Jahres-Reise sagen, dass eigentlich der Trend dagegen läuft, ja, dass du immer wieder Werte auch einhandelst oder vielleicht nicht ganz genau beachtest und man sich immer wieder daran arbeiten muss, hey, das sind unsere Werte und da bleiben wir bei, auch wenn gerade eine tolle Opportunität da ist. Und das immer wieder zu definieren, auch in einem größer werdenden Team und so weiter. Also das sind alles sehr, sehr spannende Herausforderungen, die wir da an der Stelle auch teilen. Und deswegen freue ich mich sehr darauf. Dies vielleicht mal in der Kürze.
Man merkt auf jeden Fall, dass du nicht ganz unerfahren bist im Interview geben.
Ich habe schon ein paar Mal erzählt, ja, das stimmt.
Und ich habe es auch gelernt, das dann irgendwann zu merken, was interessiert die Leute wirklich und das dann immer darauf zu fokussieren. Und das, glaube ich, hast du auch gut trainiert. So, das merkt man, dass man richtige Debatten sind. Ich habe mal eine persönliche Frage. Ich habe beide 3 Kinder.
Ja.
Und mich interessiert, der eine Tipp, wo du sagen würdest, das habe ich gelernt als Vater, das wäre mein Tipp an andere, von mir aus Väter, aber auch, oder auch Eltern. Fällt dir da eine Sache ein, wo du sagst, das ist mir besonders wichtig, muss auch nicht die relevanteste sein, sondern nur irgendeine Erkenntnis.
Ja, ja. Ich glaube, und da muss ich mich selber immer wieder dran erinnern, ist zuhören. Also das wäre mein größter Appell und das würde ich meinen Kindern auch mitgeben und auch sagen, macht's noch besser. weil man doch immer als Erwachsener in der, ne, in der Machtposition auch ist, relativ schnell auch ein Urteil zu treffen oder eine Empfehlung zu geben oder einen Ratschlag. Da muss ich mich immer wieder dran erinnern, hey, erstmal zuhören und nicht so schnell antworten. Und das lässt sich, glaube ich, auch auf den Unternehmenskontext übertragen.
Mhm. Ja. Mir ist eine Sache aufgefallen, die ich mir ganz toll merke, ist vielleicht nicht die wichtigste, was ich ganz anders erwartet hätte. Kinder lernen nach dem 1000. Mal. Also ein bisschen überspitzt gesagt, ne? Aber man muss Dinge so 1000 Mal zusammen machen und wiederholen und man muss sehr viel Geduld haben und nicht die Erwartung, nach dem 5. Mal klappt es ab jetzt. Wenn ich schon mit der Erwartung rangehe, ich mache das jetzt 1000 Mal und danach kann mein Kind das und will das auch selber und so weiter mit dem Kind zusammen. Das hat mir sehr viel Ruhe gegeben in der Erziehung. So nicht so viel Druck aufzubauen oder so.
Finde ich einen schönen Punkt, vor allem, weil du gerade von Erwartung sprichst. Ich habe jetzt, noch gar nicht so lange her, habe ich auch, ich glaube, es war ein Podcast oder so, auch nochmal gehört, wie wichtig ist es eigentlich gar nicht mit Erwartung reinzugehen, sondern mit Hoffnung. Also das Problem ist, dass wir einfach zu oft Erwartungen haben.
Dankeschön für die Vorstellung. Ich gebe kurz den Kontext, was ein Beirat ist. Oder vielleicht, Tom, hattest du Lust, als jemand, der das viel besser erklären kann möglicherweise, weil ich kenne nur einen einzigen Beirat in meinem Leben und du wahrscheinlich mehr. Tom, du bist auch das erste Mal hier bei diesem Treffen mit dabei. Vielleicht hast du Lust, auch ein paar Worte zu dir zu verlieren und dann im Anschluss das Format Beirat zu erklären. Hättest du Lust?
Ja, sehr gerne. Also ein paar Worte dazu. Ich bin mit Freude Investor und Beirat bei Special Sitter, bin auch jetzt schon seit einigen Jahren dabei und es freut mich immer wieder, neue Familienmitglieder bei Special Sitter kennenzulernen, denn der Kreis wächst und wächst und nicht jeden und nicht jede habe ich natürlich bisher persönlich kennenlernen dürfen. Zu mir selbst. Ich bin eigentlich im Ruhestand, nicht nur mental, sondern auch physisch. Aber weil das eben mental schwieriger ist, in den Ruhestand zu gehen als physisch, habe ich mir überlegt, müsste ich eigentlich noch was tun, um die kleinen grauen Zellen zu engagieren und um das, was ich mir mein Leben lang aufgebaut habe, nämlich vor allem ein Netzwerk von Menschen, denen ich vertraue und mit denen ich gerne zusammenarbeite, auch weiter zu nutzen. Und genau dazu habe ich mich dann entschlossen, interessante neue Unternehmen, die etwas machen, was ich in meinem Leben noch nie vorher gesehen habe, zu unterstützen. Und da ich das Handwerk eines Investors gelernt habe, aber vornehmlich diese Entscheidungen, die dann zu fällen waren, daraus ableitete, was für die Geldgeber das Interessanteste war, konnte ich das jetzt umdrehen und sagen, was könnte ich eigentlich beitragen, um Unternehmen wie Special Sitter bei der Erfüllung ihrer Vision und ihrer Aufgabe, die sie sich selbst gestellt haben, zu helfen. Und so bin ich damals auf Friedrich gestoßen. Wir haben uns in Berlin getroffen und haben erst voneinander gedacht, also wir beide passen so gut zusammen wie kein Deckel auf keinen Topf. Und doch hat sich dann im Laufe der Zeit daraus eine gute, kritische und vor allem für mich ganz wichtig auch gegenseitig respektvolle Historie ergeben. Und auch wenn man auf den ersten Blick sagt, das sind ja eigentlich Leute, die ganz unterschiedlichen Werdegang haben und unterschiedliche Dinge verfolgen, kann man doch voneinander lernen. Und dieses Lernen ist eben das, was ich vor allem suche. aus genannten Gründen, weil ich glaube, wenn wir aufhören zu lernen, war es das auch. Und das macht mir halt am meisten Spaß, auch bei Special Sitter, nämlich Dinge von einer Warte zu sehen, an die ich aufgrund meiner Historie und meines bisherigen Lebenslaufes nicht automatisch denken würde. Zum Beirat. Im Beirat sitzen Menschen, die hoffentlich dem Love Train und damit eben der Unternehmensführung von Special Sitter gute Ideen verschaffen sollen, die wie immer im Leben, das kennt, glaube ich, jeder von euch, wenn man über etwas nachdenkt, kommt man auf drei Sachen. Und wenn man es mit einer zweiten Person bespricht, kommt man mindestens noch auf ein, zwei oder nochmal drei andere Sachen, die man bedenken sollte aus der Perspektive einer neuen Perspektive, aus der man es beleuchten sollte. Oder dass man sich einfach fragt, ist das immer noch etwas, was uns auf den richtigen Weg der weiteren Unternehmensentwicklung führt. Deshalb ist ein Beirat für mich eine Gruppe von Leuten, die ebenso die Gründer, Leiter des Unternehmens unterstützen sollen, das wirklich komplexe Leben, das wir jeden Tag erleben, zu bedenken und einfach vermeiden sollte, zusätzliche Fehler zu machen, die dadurch entstehen, dass man nicht an alles gedacht hat. Also es ist wie ein guter Verwandter, egal ob älter oder jünger, der einfach sagt, hast du dabei schon mal das bedacht? Und dadurch vermeidet, dass man eben zu schnell, zu unbedacht Fehler macht. Das ist für mich die vornehmliche Aufgabe eines Beirates. Und das sind deshalb auch immer mehrere Personen, weil auch bei einer Person es noch nicht ausreicht, die Komplexität komplett zu durchschauen. Und mir macht das deshalb sehr viel Freude, weil man natürlich nicht, so wie ihr alle, täglich im operativen Geschäft bis hier oben drin hängt, sondern weil man in einer Beiratsfunktion den Luxus hat, den Kopf überm Wasser zu halten und sich genau zu überlegen, ist das, was wir jetzt diskutieren, förderlich oder ist das etwas, was wir nicht tun sollten, weil? Also das sind eher strategische Fragen, aber sehr wichtige und interessante Fragen und für mich eben ein Instrument, ein Führungsteam einer Firma zu unterstützen, um an alle Eventualitäten zu denken. Punkt.
Kurze Nachfrage dazu. Kann denn, was du Unternehmensführung genannt hast, trotzdem frei handeln, wie sie möchten? Oder ne, um auch neue Wege zu gehen, die den Erfahrungen des Beirats nicht entsprechen? Oder ist da schon auch viel Kontrolle mit drin? Wie würdest du das beschreiben?
Sorry, da habe ich gerade einen Anruf reinbekommen.
Ist dein Mikrofon ein anderes jetzt? Hört sich ein bisschen anders
an. Ah, ich verstehe.
So, können wir es nochmal probieren?
Ja, kein Problem. Würdest du sagen, das, was du Unternehmensleitung genannt hast, kann frei agieren und lässt sich in Anführungsstrichen nur beraten und kann auch existenzielle Scheiße bauen, um das mal so auszudrücken, ohne dass der Beirat was tun kann? Oder gibt es da Kontrollmöglichkeiten?
Also im Englischen spricht man immer gerne von Checks and Balances. Und das ist auch ganz gut so. Denn wenn der Beirat ein vollkommen, sagen wir einfach mal, zahnloser Tiger wäre, dann könnte ja eine bösartig angelegte Unternehmensleitung auch versuchen, die hinters Licht zu führen oder Unsinn zu machen mit der Firma, ohne dass der Beirat in irgendeiner Form Möglichkeiten hätte, nicht nur Einfluss zu nehmen, sondern auch gemeinsam mit dafür zuständigen Gremien auf die Unternehmensführung Einfluss zu nehmen. Um das klarer auszudrücken, ja, das ist das Interessante. Man hat also durchaus auch Zähne, wenn man sie einsetzen muss. Aber ich denke, beide Seiten sind wohl beraten, dass sie halt ernst nehmen, dass das einen institutionellen Charakter hat. Es ist also nicht so, dass das ein lockerer Kreis von Tanten und Onkels ist, die sich ein paar Mal im Jahr treffen und einen guten Kaffee trinken, sondern es ist schon eine formelle, auch wichtige Funktion. und es soll auch dazu dienen, dass kein Unsinn gemacht wird. Und deshalb wird es auch dazu führen, und das haben wir auch schon vortrefflich erlebt, dass wenn man unterschiedlicher Meinung ist, dass man die auch auskämpft oder auch ausdiskutiert und das gemeinsame Ziel zum Wohle der Firma das genau auch lebt. Und dann kann es natürlich Situationen geben, wo man unterschiedlicher Meinung ist. Und ich finde, daran sieht man dann auch, was mit welchen Menschen man es zu tun hat, ob da einfach nur einer auf den Tisch haut oder ob er so diplomatisch ist, Friedrich, wie du, und es versteht, das herauszuarbeiten, um das es jetzt wirklich geht, aber gleichzeitig eben auch hart zu bleiben in dem, was man persönlich für richtig hält. Und das in einen Diskurs bringt, der hoffentlich eine bessere Qualität produziert als das, was man alleine und selbstständig gemacht hätte. Aber ja, es gibt Zähne.
Dankeschön.
Bitte sehr.
Heute treffen wir uns, weil Christoph von mir als neues Beiratsmitglied ganz viel an Lesematerial bekommen hat, auch. Zumindest treffen wir uns auch deswegen. Und dann vorgeschlagen hat, so erinnere ich mich dunkel, dann mal darüber ein bisschen zu sprechen. Vielleicht gibt es noch einige offene Fragen und vielleicht müssen wir mal über strategische Ausrichtungen reden oder alles, was für dich, Christoph, eben noch komplett neu jetzt ist, weil du es ja nicht wissen kannst, wie wir aufgestellt sind. Und vielleicht haben wir umgedreht auch Fragen. Geplant war, dass hier noch vier andere Leute sitzen. Jetzt ist Urlaubszeit, teilweise auch ein bisschen spontan. Aber das ist Teil unserer Kultur. Wenn die Batterie leer ist, geh in den Urlaub. Und deswegen finde ich das heute auch gar keine schlechte Gelegenheit, ein bisschen intensiver reden zu können, wenn man ein bisschen weniger Personen ist. Also, hast du, Christoph, ein bisschen was mitgebracht an Fragen, Nachfragen zu den Sachen? Oder sonst kann ich auch starten.
Nee, dann gerne starten. Also erstmal fand ich es mega gut. Ich habe mir auch die von dir empfohlene erste Folge vom Love Train auch angehört. Deswegen kenne ich das Format und fand es natürlich erstmal bemerkenswert, mit welcher Offenheit und Transparenz ihr da umgeht. Das ist mir auf jeden Fall bisher noch nicht bekannt, dass das so ein Unternehmen so offen macht. Also erstmal Hut ab. Ich möchte vielleicht noch eine Sache ergänzen, die ich vielleicht, die auch nochmal so meinen Bezug zu diesem Thema auch nochmal herstellt. Auch wenn ich jetzt in meinem beruflichen Alltag da durchaus weit von entfernt bin, ist privat gar nicht der Fall. Ich habe einen sehr guten Freund, der eine sehr, sehr schwere und seltene Knochenkrankheit hat, der in der Schule noch laufen konnte, mittlerweile oder auch schon während der Schule dann nicht mehr im Rollstuhl und jetzt auch komplett auf externe Hilfe angewiesen ist. Und das hat mich da schon auch sehr berührt, dieses dass ich das mitbekommen habe und was dann für Herausforderungen ist für diese Familie. Und deswegen habe ich da auch eine sehr, kann ich da sehr gut mit mich hineinversetzen, was das auch für eine Wirkung und was das auch für einen Bedarf ist, den ihr da deckt. Deswegen kann ich mich da schon ganz gut hineinversetzen. Ich würde aber gerne einmal, würde ich mir wünschen, wenn du mich einmal so auf die Reise mitnimmst. Wir nennen es Customer Journey. Also wie läuft das alles genau ab, wenn ich als Familie mich melde, also einmal aus der Sicht der Familie und aus der Sicht der Sitter. Wie läuft das bei denen ab und was gibt es da für Unterschiede auch? Also wie hoch ist die Heterogenität der Sitter? Also übertragen auf uns gibt es bei uns Acker-Coaches, die irgendwie über 4-5 Monate Dauereinsatz sind. Es gibt welche, die betreuen eine Schule und ist bei euch auch eine sehr hohe Heterogenität da und das würde ich gerne besser verstehen.
Wie hast du es genannt? Customer Journey von der Familien, aus der Familiensicht ist, bevor sie uns treffen oder auf uns zukommen, und das pitchen wir auch gerne als das Hauptproblem, haben sie 50 andere Stellen angerufen und aufgrund ihrer speziellen Lage Absagen oder sehr, sehr lange Wartelistenplätze bekommen. Und wir haben es selber schon mal ausprobiert, teilweise sogar so, dass sie ein schlechtes Gewissen hatten, angerufen zu haben. Was also richtig angeflaumt wurden, wie es sein kann, dass man sich da meldet. Die machen doch sowas gar nicht. Also erstmal der Beginn und dann, das ist ganz wichtig dafür, rufen sie bei uns an und kriegen erstmal eine Stunde mindestens ein ausführliches Gespräch, wo wir uns absolut jede Kleinigkeit ihrer Situation anhören. Und teilweise. Und bitte?
Mit wem haben die das Gespräch?
Im Moment nennen wir diese Personen die Standortleitungen. Okay. Die sind unternehmerisch tätig, wie GeschäftsführerInnen an ihrem Standort. Haben also Prokura Leute einstellen und Verträge machen, Kostenverhandlungen, alles möglich, wie tatsächlich GründerInnen. Und wir wollen sie zur Standortkoordination umbenennen, weil es wieder was Hierarchisches hat, eine Standortleitung zu sein. So. Und diese Personen sind auch auf der Website zu finden. Mhm. Wenn man den Standort auswählt, kann man immer diese Personen da finden. Und die leiten, also koordinieren gemeinsam den Standort und werden angerufen. Und dieses Gespräch ist dann für Familien schon sehr überraschend, weil alle Gespräche vorher waren halt nur eine bis zwei Minuten lang. So.
Ja.
Teilweise dann eben schon große Dankbarkeit, selbst wenn, ne, habe ich selber auch schon gehört am Anfang, selbst wenn ihr mir am Ende nicht helfen könnt, dass ihr jetzt eine Stunde mir überhaupt schon zugehört habt, war sowas Besonderes für mich. Vielen, vielen Dank. Wie laut hört man das Bohren? Bei mir wird doll
alles gut
bearbeitet.
Ja.
Und dann ist es so, dass sie bei uns im System sind. Sie können sich in die App runterladen. Sie können dort schon Sitter sehen, die gerade Arbeit, für mehr Arbeit sind. Es gibt ein Matchmaking-Tool, das Ihnen in Prozent-Trefferquote anzeigt, wie gut die Sitter zu Ihnen passen könnten. Und dann können Sie auch direkt den Kontakt herstellen. Erstmal nur einseitig, aber wenn der Sitter dann auch zustimmt, also unsere Betreuungsperson, ne, die auch zustimmt, dann haben Sie auch die Kontaktdaten voneinander und könnten theoretisch völlig automatisiert oder völlig ohne uns schon mit einer Arbeit beginnen. Das passiert aber im Moment noch sehr selten, braucht noch viel Change Management. Insofern ist also die Customer Journey so, dass wir als Standortleitung die Sitter suchen, indem wir einfach in unserem Pool von Leuten, die nach Arbeit möchten, auch da matchen, also einfach gucken, wer wohnt in der Nähe, wer möchte zu diesen Arbeitsstunden arbeiten und so. Und dann bekommen sie eben ein paar Tage später meist einen Anruf oder eine Nachricht, dass wir einen hätten. Diese Betreuungsperson kommt zu der Familie nach Hause. Da mega, also hier bei mir. Diese Betreuungsperson kommt nach Hause zur Familie und wenn die glücklich miteinander sind, können sie von da an einfach Termine miteinander ausmachen und die werden bei uns in der App eingetragen und unterschrieben. Das war es eigentlich so ziemlich. Wenn sie nicht glücklich miteinander sind, schlagen wir eine weitere Person vor. Also es sind etwas ältere Daten, weil wir das schon eine Weile nicht mehr erhoben haben, aber zu 87-90% klappt es beim ersten Vorschlag und zu 99% beim zweiten Vorschlag, weil wir dann viel genauer wissen, was die Familie möchte und braucht.
Ja, sehr spannend. Also da ist vielleicht kurz da eine Nachfrage zu. Bei uns gibt es ja auch diesen Matching-Prozess zwischen der Schule oder Kita und dem oder der Acker-Coach in. Da ist es natürlich viel einfacher, weil es nicht um diese persönlichen Fit, also natürlich geht es auch um persönlichen Fit, aber das prüfen wir halt auch schon vorher und versuchen das auch in der Ausbildung der Acker-Coaches zu berücksichtigen. Da ist es wahrscheinlich sehr viel einfacher und es hat sehr viel mehr mit Entfernung zu tun und Machbarkeit. Wir sind aber jetzt so weit, dass wir das immer mehr digitalisieren, ja, diesen Matching-Prozess, weil es natürlich jetzt auch in der Skalierung, kann man sich ja denken, irgendwann auch sehr aufwendig ist, das händisch zu machen. Gibt es das bei euch auch vielleicht jetzt nicht jetzt in naher Zukunft, aber zumindest irgendwie mittelfristig? Ist es am Ende auch ein Bottleneck oder ist es am Ende auch ein Optimierungsansatz, da zu sagen, okay, wir haben da jetzt schon, ich sage jetzt mal, 1000 plus Matches gemacht. Wir wissen ungefähr, wenn die Familie das und das möchte, dann passt so ein Charakterzug darauf, dass zumindest assistiert wird, zum Beispiel von einem Tool. Oder glaubt ihr, dass das eigentlich, egal wie groß ihr werdet, eigentlich immer auch so die Essenz ist, dieses persönliche Matching und auch vielleicht der USP und eine ganz wichtige Grundvoraussetzung, dass das eigentlich nicht digital unterstützt oder ersetzt werden kann?
Ich glaube, das kommt total auf den Kunden und die Kundin an. Es gibt eben Menschen wie mich, ich würde nicht mit Leuten reden wollen, sondern ich will, dass ein Matchmaking-Tool mir vorschlägt, wer zu mir passt. Also wenn ich mich registriere, möchte ich sofort Leute sehen und dann will ich da jemanden anrufen, so wie ich das von Plattformen kenne. Aber die persönliche Situation und wie doll wir auch in den persönlichen Raum eintreten, mit den privaten Daten und viel auch mit emotionalen Situationen, psychische Situationen. Also privater kann man kaum werden, als bei uns anzurufen sozusagen. Deshalb wird zumindest der Anruf und das Telefonat, was so umfangreich ist, wie die Familie es eben wünscht, wird sich, glauben wir heute, nie ändern. Das wird hoffentlich bleibt es für immer, diese 1 bis 1,5 Stunden. Und alles andere kann automatisiert werden. So ungefähr ist im Moment unsere Einstellung. Wir brauchen dieses klare Gefühl von Vertrauen, dass wir uns wirklich kümmern, dass es uns wirklich interessiert. Denn Familien erleben wirklich richtig schlimme Situationen, wenn sie um Hilfe bitten in unserem Sozialsystem. Vieles funktioniert auch. Also ich will gar nicht schwarz malen, sondern aber die speziellen Situationen von vielen unserer Familien fallen durch ganz viele Raster. Und dadurch, das muss erhalten bleiben. Und ansonsten glaube ich, dass 30-40% der möglichen Kundinnen registrieren sich auf der Website, was heute auch schon geht, laden sich sofort die App runter, sehen sofort Sitter, die zu ihnen passen, mit Prozent-Matching und wie dieses Matching auch zustande kommt, aufgeschlüsselt, und stellen den Kontakt ohne uns her. Das wäre schon so ein Wunsch, auch einfach nach Belieben sozusagen.
Ja, cool, danke. Ja, ich wäre noch interessiert an dieser Reise der Sitter, also was sind das für Menschen, wie integrieren die das? Du hattest, glaube ich, in unserem Gespräch auch erwähnt, dass ihr früher frei mit Freien oder Selbstständigen gearbeitet habt und dann irgendwann dieses Modell geändert habt zu Angestellten. Genau, ist es eine recht homogene Gruppe oder sehr heterogen und auch in der, ich sag mal, Anzahl der Stunden, die sie für euch machen, ist es relativ ähnlich oder auch da ein großer Unterschied? Und ist, ja, und es ist ein Bottleneck, aber ich will nicht zu viele Fragen reinbringen.
Ja, um das sozusagen für jedes Ohr verständlich zu machen, Sitter sind für uns komplett genauso Kunden. Es gibt also keine Arbeitsanweisung. Die Leute können sich wünschen, was sie brauchen und wechseln, wie sie wollen, sozusagen. Also was auch immer gerade ihre Situation verändert. Die Familie passt nicht mehr zu mir oder ich bin ein Stück weiter weggezogen, ich muss wechseln und so. Es gibt keine Anweisung, dass die Person trotzdem dahin muss, weil die Theorie einfach ganz klar ist, die Arbeit wird schlechter sein und niemand will das. Also bitte mach nur die Arbeit, die du willst. Und daraus resultiert natürlich, dass Leute teilweise einmal im Jahr für eine Woche arbeiten oder 40 Stunden jede Woche und alles dazwischen. Also 1 Stunde pro Woche, 3 Stunden pro Woche, 6 Stunden. Es gibt, egal welche Lebenssituation, du kriegst genau die Menge an Arbeit, die du brauchst.
Das heißt, ich stell dir auch für 1 Woche im Jahr an.
Ja, das gibt dann so Kurzzeitanstellungen, ne? Kurzzeitbeschäftigung oder so. Das passiert nicht so oft. Das muss ich schon zugeben, weil Leute auch danach merken, so unkompliziert wie es ist, danach bleiben. Also wieder was Regelmäßiges wollen, ein Babysitting am Samstagabend sich dann dazu nehmen. Also es ist schon eher sehr selten, dass Leute einmal im Jahr was machen. Aber es kommt vor und für uns wäre es kein Unterschied. Also können die Leute so machen, wie sie brauchen. Ja. Journey ist dann halt, du hörst es meistens von jemandem oder du siehst eine Stellenanzeige. Aber also locker über die Hälfte kommt über Empfehlungen von anderen Angestellten bei uns. Ich habe da noch eine Cousine, ich habe da noch eine Freundin und die hätte auch Interesse, kann die sich bei euch bewerben. Also es geht komplett nur ganz viel über Empfehlen. Und über Stellenanzeige, dann gibt es ein Kennenlerngespräch. Das handhaben die Standorte unterschiedlich. Manche machen dieses Treffen hier 1 Stunde lang, einfach ein bisschen quatschen, kennenlernen. Und manche machen Live-Treffen in den Büros. Das hat auch nicht jeder Standort, wo das benutzt wird, sondern da arbeiten auch viel zu Hause. Und manche Standorte, und das ist jetzt neu, machen es sogar so, dass sie in 5 Minuten Erstgespräch machen, damit die Leute sich schon mal registrieren. Damit wir durch die Daten viel höhere Matchraten kriegen. Also je mehr Daten wir haben, desto mehr Leute haben ja Perfect Match. Ist ja logisch. Und dann, wenn wir ein konkretes Angebot haben für die Familie, melden, für den Sitter meine ich, dann würden wir uns nochmal melden und ein Kennenlernen übrig, ein ausführliches. für den Stand. Ach so, und dann ist das Weitere, Sie kriegen einen Arbeitsvertrag mit den Stunden, die Sie brauchen. Bezahlt wird nach einem internen Tarif, Qualifikation und Erfahrung, spielen die größte Rolle. Und es gibt keinen Verhandlungsspielraum, alles ist intern separiert. Und dann kriegen Sie einen Arbeitsvertrag und können einfach mit der Arbeit beginnen. Tragen Ihre Stunden in die App ein, die Familie unterschreibt und Sie kriegen Ihr Gehalt, ja, je nachdem, was Sie wollen.
Ist diese Heterogenität, ich meine, wenn man 40 Stunden für ein Unternehmen arbeitet, hat man natürlich automatisch eine andere Identifikation und auch Bedürfnisse, als wenn man jetzt, sage ich mal, 5 Stunden vielleicht pro Woche tätig ist und vielleicht noch 2, 3 andere Arbeitgeber oder Arbeitgeberinnen hat. Merkt ihr das? Ist das eine Herausforderung?
Ich kann auf jeden Fall klar sagen, dass das, was wir heute Standortkoordination nennen, oder die ganze Verwaltung, das sind insgesamt 80 Menschen so, sind dem Unternehmen ungefähr 10-mal Dollar verbunden, als Sitter das heute sind. Das merkt man sehr deutlich und das ist auf jeden Fall auch noch ein Problem, das wir haben und das auch immer wieder angesprochen wird, dass Sitter gar nicht wissen oder kaum spüren, wie, mit welcher Leidenschaft und mit welchen Werten hier eigentlich die ganze Zeit gehandelt wird und gearbeitet wird. Das ist sehr schwer in der alltäglichen Arbeit zu spüren, weil Sitter sind in einer Schule und da läuft es nach deren Klima und nach deren Struktur. Oder sie sind in einem Kindergarten und da dasselbe. Oder auch bei Familien zu Hause. Da ist die Arbeitskultur dann eben so, wie die Familie sie so ein bisschen erschafft. Das heißt, sehr schwer, da eine starke Verbundenheit zu erschaffen. Und selbst in der Verwaltung würde ich dir zustimmen, wenn eine Person im Minijob ist, ist die Verbundenheit auf einem ganz anderen Level meistens, ne, im Durchschnitt. Also viel weniger als Personen, die 40 Stunden arbeiten. Ja. Die große Herausforderung ist, Sitter jetzt mit in diese Kultur richtig reinzuholen und richtig zu verbinden. Es ist keine Riesenherausforderung im Sinne von, wir haben eine hohe Fluktuation, gar nicht, sondern sie merken durch gute Arbeitsbedingungen, die uns ja sehr wichtig sind, dass wir uns kümmern. Und wir machen auch zum Beispiel Umfragen, auf welche Art und Weise sollen wir den Lohn erhöhen. Ne? Wollt ihr lieber Boni oder wollt ihr lieber so? Wir machen auch Umfragen an alle Sitter und versuchen alle mit einzubinden. Aber worauf wollte ich hinaus? Genau. Wir suchen im Moment nach der Strategie, auch Sitter leidenschaftlich mit unserem Unternehmen und dem Projekt zu verbinden. Und Community, das hatte ich schon kurz bei unserem ersten Gespräch schon mal kurz angeschnitten, eine Community aufzubauen, wo alle Zugang zu allen Informationen haben und alle die Möglichkeit haben, mitzuwirken. Das ist im Moment so ein bisschen die Strategie, die ich in einem längeren Gespräch nochmal doll im Detail besprechen kann, aber die starten wir gerade, diese Strategie, um alle mit abzuholen.
Ja. Kann ich auch sehr viel mit sehr viel mit anfangen, weil es bei uns eine ähnliche Herausforderung ist, ne? mit den Acker-Coaches sie zu integrieren, wenn sie nur wenige Einsätze haben und ihnen auch so die DNA des Unternehmens und was eigentlich unser großes Ziel ist und das zu vermitteln und dass das auch greifbar ist. Ich meine, das ist völlig normal. Das wird auch nie auf dem gleichen Level sein. Aber das Ziel ist es natürlich, bestmöglich zu integrieren. Spannend, ja. Und wahrscheinlich.
Habt ihr schon eine Strategie entwickelt diesbezüglich? Also habt ihr schon euch was überlegt?
Ja, ich antworte ich direkt drauf. Ich wollte noch eine Ergänzung machen, die wird wahrscheinlich bei euch auch ähnlich sein. Dann kommt ja auch noch die regionale Komponente dazu. Wenn man alle an einem Standort wäre, dann würde man sich physisch vielleicht auch öfters mal sehen, so ist alles digital oder da wird es natürlich auch nochmal durch abstrakter. Bei uns ist es so, dass die Hälfte der MitarbeiterInnen, also ungefähr 100 in Berlin sind und die andere Hälfte über Deutschland verteilt und die Acker-Coaches eben auch über Deutschland verteilt. Und da ist immer wieder die Herausforderung, das zusammenzubringen. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir so viel weiter sind an der Stelle. Wir haben vielleicht auch, wie ihr, schon einige Dinge ausprobiert. Jetzt haben wir zum Beispiel unser Ackerfest und Ackerfestival, das wir hier in Berlin machen, wo wir natürlich alle zu einladen, zu kommen und das auch den Leuten möglichst einfach zu gestalten. Wir haben jetzt im Frühjahr einen Geburtstags, bei dem Geburtstagsfrühstück, also offizieller Geburtstag ist ja im Prinzip dann der Notartermin oder so, der jetzt nicht spektakulär ist, aber da haben wir trotzdem so ein kleines, haben wir ein dezentrales Frühstück organisiert. Das heißt, wir haben mehrere Hotspots quasi in Deutschland, da haben sich quasi Hosts bereit erklärt, dass sie entweder ihr Büro oder ihr Zuhause öffnen für einen Frühstücks-Hotspot und jeder, der wollte, konnte dann halt zu dem Zeitpunkt da sein und das hat dann auch so ein Community Effekt gehabt und eben nicht diese komplizierte Anreise nach Berlin oder sowas, was eben sowieso nur 10% machen würden. Das sind so kleine Maßnahmen. Wir haben auch so, wir nennen sie Referenzecker, wo wir dann auch mal so ein Erntefest machen, auch regional. Ich glaube, das Einzige, was ich mitgeben kann, ist, dass es auf jeden Fall intensiv ist. Ja. Es passiert nicht von alleine und auch nicht, wenn man sagt, okay, ist eine Idee, dass wir das jetzt hier machen. Geben wir das mal rein. Nee, wir müssen im Prinzip dafür auch recht viele Ressourcen allokieren und sagen, okay, das kriegt auch eine strategische Priorität. Ja, dieses Ziel, das wird nicht nebenher funktionieren. Ja. Aber freue mich da auf gemeinsame Learnings.
Okay, finde ich eine gute Idee, habe ich mir gleich aufgeschrieben als mit dem Hotspot-Frühstück. Ja. Könnte man auch mal organisieren. Und das ist bestimmt eine gute Möglichkeit, allen mal zu zeigen, welche Dimensionen das Projekt auch angenommen hat. Während des Hotspot-Frühstücks, ich weiß nicht, wie ihr es dann gemacht habt, so schalten, sodass man auch gegenseitig sehen konnte, wer da beim Frühstück so.
Genau.
Also wir haben, da sind die in Karlsruhe.
Ja, genau. Ich, ne? Ja. Jeder hat noch so ein bisschen den Frühstückstisch geteilt und genau, das haben wir dann über digital gemacht. Aber im Vordergrund, das haben wir dann auch. Ich glaube, es war eine halbe Stunde, dieses Meeting. Das war dann ja auch eher ein Socializing. Und dann ging es aber auch darum, dass man vor Ort halt einfach auch eben nicht digital zusammen ist, sondern eben, dass auch Leute integriert, die sich zum Teil auch gar nicht kannten oder zumindest noch nicht viele Berührungspunkte hatten. Und ich glaube, am Ende geht es über Erlebnisse, echte Erlebnisse. Das ist was bindet. Da kann man noch das schönste Visionspaper schreiben und so weiter und dann per E-Mail schicken. Das wird einfach sichtbar durch ein Erlebnis. Und das ist halt auch dementsprechend Aufwand. Und ich glaube, das ist aber sehr lohnender Aufwand.
Ich hätte auch noch mal eine Frage an Christoph. Christoph, sind die Acker-Coaches eigentlich vornehmlich ehrenamtlich unterwegs oder sind das Mitarbeiter?
Genau, also die 500 Acker-Coaches sind ehrenamtlich oder Honorarkräfte. Und zwar, wir sind ja gemeinnütziger Verein, das heißt, wir können sie unter der Ehrenamtspauschale abrechnen, beziehungsweise der Übungsleiterpauschale. Das sind nochmal zwei unterschiedliche Kategorien. Und da dürfen sie bis zu 3.000 Euro im Jahr quasi verdienen. Sie bekommen bei uns 20 Euro die Stunde für die Tätigkeit. Und das ist dann aber auch steuerfrei. Also das ist schon dann auch nicht ganz, also ist auch nicht ganz unattraktiv, so im Verhältnis zu, wenn sie irgendwo anders jetzt als Gärtner oder Gärtner arbeiten würden. Und gleichzeitig ist es aber eine ehrenamtliche Tätigkeit, die sie durchführen. Wenn sie über diese Grenze hinauskommen, das sind bei uns so Acker-Coach Plus in Anführungsstrichen, die dann auch viel, viel mehr schon auch machen für uns, dann sind sie dann eben Honorarkräfte, weil wir sie nicht mehr, weil sie eben über dieser Grenze sind. Das sind aber meistens auch Leute, die dann schon über ein bisschen mehr Erfahrung verfügen und für uns dann auch fast schon, also die sind dann noch enger da dran an uns. Und dann gibt es eigentlich jetzt schon auch die ersten, die sogar eingestellt sind, also angestellte Acker-Coaches. Und deswegen finde ich es natürlich auch so spannend, ihr seid irgendwann an den Punkt gekommen, wo ihr gesagt habt, das kriegen wir hier nicht, das macht viel mehr Sinn, dass die angestellt sind. An dem Punkt sind wir noch nicht. Weiß auch nicht, ob wir da hinkommen, weil es bei uns noch flexibler ist, weil sie sind ja sehr saisonal. Die Acker-Coach-Tätigkeit ist hauptsächlich zwischen April und Juni, dann noch ein bisschen im August und September. Und dann hat man einfach, geht man einfach nicht mehr in die Schulen oder nur noch sehr sporadisch. Also da können wir sie gar nicht über ein Jahr lang ganz anstellen. Deswegen war ich auch eben interessiert zu hören, wie man das so ganz kurzfristig macht. Aber wir sind da eigentlich ganz happy mit. Also durch diesen doch die doch recht hohe Aufwandsentschädigung für das Ehrenamt, kriegen wir auch eine gute Bindung hin, ganz abseits dessen, dass sie natürlich auch mit den Kindern arbeiten und dadurch einfach auch eine sehr hohe Wirkung spüren. Und wir versuchen sie, wie du es auch gesagt hast, Friedrich, auch ne, die Kunden sich drauf zu haben, zu sagen, hey, wie können wir ihnen das Leben noch vereinfachen? Ne? Weil Ehrenamt ist schon ja auch an sich schon erstmal ein Commitment, was sie uns entgegenbringen. Und dann sollen sie nicht noch einen sehr hohen Aufwand haben. Und da sind wir ehrlicherweise noch, da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Auch dann gibt es ja auch die Regularien, die von dritter Seite kommen. Und da müssen wir noch besser werden, dass diese ja Customer Journey für die Acker-Coaches noch viel, viel niedrigschwelliger und einfacher ist. Wir sind jetzt bei 500. Wir wollen bis 2027 Richtung Tasus, also wollen wir uns verdoppeln, das ist schon, das wissen wir, dass das andere Prozesse braucht.
Und wenn ich noch eine Zusatzfrage stellen darf, die Organisation dieser 500,
ja.
Entlässt man die einfach in die Welt und sagt, macht mal und enjoy the journey? Oder gibt es eine Regionalstruktur und wird den Kolleginnen und den Coaches an die Hand gelegt, das sind die 13 Schulen in deinem District und die kannst du jetzt mal abackern im wahrsten Sinne des Wortes. Wie läuft das? Vielleicht kannst du da noch ein paar Worte zu sagen.
Wir haben in unseren 10 Jahren, die Geschichte bei uns ist, wir waren erst zentralisiert, haben uns dann regionalisiert, hatten Regionalstrukturen und gehen jetzt wieder zurück in die zentralisierte Funktion. Jetzt kann man sagen, warum habt ihr denn den Umweg genommen? Ich fand den sehr, sehr wichtig und ich glaube, sonst hätten wir uns gar nicht so entwickeln können. Wir sind aber jetzt letztes Jahr an einen Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, wir haben so viele, also bei uns hießen die Personen Regionalkoordinatoren oder Koordinatorinnen, die bei uns angestellt sind. Das ist ein bisschen anders als eure Koordination, weil sie eben nicht irgendwie eine geschäftliche Verantwortung hatten, sondern sie waren im Prinzip für eine Teilregion zuständig. Sagen wir mal, Landkreis Buxtehude, ja, da waren 20 Schulen und da war halt eine Regionalkoordinatorin oder ein Regionalkoordinator für zuständig. Und die haben von A bis Z alles gemacht. Von der Gewinnung der Lernorte, der Begutachtung, der Bodenprobe, der Jungpflanzenlogistik, der Fortbildungen, der organisatorischen Dinge, der Kommunikation, der Pressearbeit, bis hin, dass sie irgendwann in die Eigenständigkeit entlassen werden. Und das war ein Rucksack, der einfach an irgendeinem Punkt zu groß wurde, weil man natürlich bei dieser Vielfalt an Aufgaben nur bestimmte Aufgaben richtig gut kann und die anderen vielleicht irgendwie so mitmacht. Und das macht mich so richtig zufrieden. Und das war ein großes Feedback, was wir immer mehr bekommen haben und gedacht haben, okay, wenn wir jetzt so weiter wachsen wollen, dann werden wir immer mehr, wir waren 60 Regionalkoordinatorinnen schon, wenn wir immer mehr solche Rollen haben, da sind aber viele Dinge dabei, die wir zentral im Prinzip viel besser steuern können. Wenn irgendwie was Gutes in der einen Region gemacht worden ist, dann war das relativ aufwendig, bis das alle anderen verstanden haben und vielleicht auch umgesetzt haben. Und so haben wir dann diese Rolle, die aus 8 Funktionen bestand, in 8 quasi Chapter haben wir die genannt, organisiert. Das ist halt, es gibt ein Chapter Lernortakquise, es gibt ein Chapter Fortbildungen, es gibt ein Chapter Jungpflanzenlogistik, 1 Kommunikation, 1 Begleitung und so weiter. Und die sind jetzt im Prinzip zentral, aber mit regionalen MitarbeiterInnen besetzt. Das heißt, wir haben weiterhin eine hohe regionale Präsenz, aber nicht mehr diese sehr regionale, okay, diese Teilregion, da ist einer Ansprechpartner und der ist auch für alles zuständig. Und damit sind wir, obwohl das eine große Transformation ist, wie ihr euch denken könnt, 60 Rollen haben sich mal verändert. Jeder Regionalkoordinator oder Koordinatorin hat sich dann entschieden, wir haben das auch sehr transparent gemacht, konnte sich frei entscheiden, für welches Chapter A und B Priorität er oder sie sich dann entscheidet. Und genau, und das haben wir jetzt quasi ein Jahr hinter uns. Wir sind sehr sehr happy. Also es gibt natürlich noch Dinge, an denen wir schrauben, aber es war eine ganz, ganz wichtige Transformation für uns jetzt. Und das muss man immer ja im Kontext sehen, das ist mir auch hier an der Stelle wichtig. Ich würde niemals eine Lösung, die wir haben, jemandem anderen einfach so sagen, das müsst ihr genauso machen. Dafür ist es viel zu individuell. Aber in unserem Fall hat das gut funktioniert. Und wir haben zum Beispiel in unserem größten Chapter, das ist die Lernbegleitung, da sind 15 Personen drin, haben wir immer noch eine regionale Aufteilung dann. Ne? Aber das passiert dann innerhalb des Chapters. Und der Vorteil ist, dass die Leute zum Beispiel vertreten werden können. Das war früher ganz schwierig, wenn ein Regionalkoordinator oder Koordinatorin mal 3 Wochen krank war. Wer übernimmt diese Aufgaben? Ja, das war super schwer, weil wir haben keine richtige Vertretungsfunktion aufbauen können. Und auch die Weiterentwicklung und das Learning, also das passiert jetzt in diesen Chaptern, wo dann jetzt einmal 14 Leute eine ähnliche Tätigkeit machen, die können sich da auch wiederum ein bisschen spezialisieren, können sich austauschen, die sind quasi, werden dadurch einfach auch nochmal stärker auch von der Weiterentwicklung her und auch vom Mindset her angeregt. Und noch ein Aspekt, der ist mir auch wichtig. Wir hatten vorher schon ein Thema, was Regionen versus Zentrale anging. Ja, weil es waren schon andere, die ganzen operativen Tätigkeiten waren in den Regionen. Und in der Zentrale wurden die Konzepte, die Services, wir waren ein bisschen, also unsere Zentrale ist einfach viel größer, so habe ich das jedenfalls verstanden. Deswegen ist vielleicht dieses Problem auch bei uns größer gewesen. Und da finden werden die neuen Ideen gemacht und die Konzepte und so weiter. Und das war mir immer, ja, es war für mich immer ein Graus, weil ich habe mal ein Praktikum gemacht, das war meine einzige Anstellung, die ich vorher hatte, bei BASF. Und da gab es, also waren die zwei Unternehmen, der Vertrieb und die Zentrale. Und ich wollte das nie haben. Und dann fing das an, bei uns sich genauso zu entwickeln, zu sagen, okay, ihr macht bestimmte Dinge nur für die Zentrale oder nur Dinge für die Region. Und das Thema hat sich fast erledigt, weil wir jetzt von den Tätigkeiten her viel ähnlicher sind. Ja, es sind jetzt auch in der Lernortbegleitung werden sich jetzt Konzepte überlegt, wie wir diese Lernortbegleitung besser hinbekommen. Ja, und das findet in diesem Team statt. Und da macht sich dieses Team Gedanken, auch wenn sie natürlich auch für die operative Durchführung zuständig sind. Und das ist, finde ich, ein sehr spannender Effekt, den wir vorher gehofft haben, aber auch jetzt nicht so in der Tiefe erwartet hätten. Ich will aber auch nicht verhehlen, dass es natürlich auch Herausforderungen gibt, also wo wir auch jetzt mit arbeiten. Die regionale Präsenz ist natürlich weniger da und diese Identifikation. Da müssten die Lernorte, also unsere Kunden, auch einmal switchen. Ah, okay, es ist nicht mehr die eine Person, die ich für alles anrufen kann, auch samstags, und jedes Problem für mich löst, sondern jetzt, wir haben jetzt ein Customer Service Desk aufgebaut. Jetzt rufe ich quasi an und es antwortet jemand, den ich nicht kenne. Ja, und der aber hoffentlich sehr gut auf mein Bedürfnis eingeht.
Also das ist ja auch ein Thema, was für Special Sitter hochinteressant ist, wie wir das äußerst imposante Wachstum, das aber den Anspruch hat, flächendeckend, wie Friedrich das nennt, werden zu sollen, wie man das auch in Zukunft möglichst geschickt strukturiert und organisiert. Und was ich jetzt mitgenommen habe, ist neben der Kardinalfrage, die du sagst, selbst bei BASF, also bei allen möglichen Firmen, die Frage, die kommt immer, ist es eine Zentralfunktion oder ist es eine Regionalfunktion? Und wenn ich das richtig verstehe, diese Entwicklung bei euch, bei Acker, von Zentrale zu Region, zurück zur Zentrale, habt ihr aber doch nicht ganz so simpel letztendlich gelöst, sondern wenn ich deinen Worten richtig gelauscht habe, sagst du mir, dass ihr im Prinzip wieder bei einer zentralen Organisation angekommen seid, aber die Chapter, ich übersetze das mal in Funktionen im Unternehmen, also so wie in anderen Unternehmen es einen Einkauf und einen Verkauf und eine Finanzabteilung und andere Dinge gibt, dass die Funktionen eher regionalen Charakter bekommen haben. Kann man das so sagen?
Genau, wobei wir haben nur diese operativen Aufgaben, die haben wir in diesen Chaptern organisiert und das sind Funktionen, ja, das kann man so sagen. jetzt sage ich mal zum Beispiel die Kommunikation oder das Design oder die Buchhaltung oder das IT, also unsere Lernplattform, die sind weiterhin in Berlin. Natürlich haben wir da auch regionale Mitarbeiter. Das ist aber Zufall, weil die beste Mitarbeiterin nun mal sich aus München beworben hat und wir als Unternehmen den Anspruch haben, das dann eben auch, wenn es sonst nichts dagegen spricht, auch so möglich zu machen. Aber das ist dann eher Zufall. Ne? Wir haben insgesamt 26 Teams und die sind nochmal organisiert in Clustern, in 4 Clustern. Und das Programmcluster, das ist das Operative, das ist auch mit Abstand das Größte. Das sind über 70 Leute drin in diesem Cluster. Das ist eben komplett in regionalisierten Chaptern organisiert. So kann man das vielleicht zusammenfassen. Ja. Also ich würde dir total zustimmen, ne? Von Zentrale zu Region zu Zentrale, das ist so verkürzt, ja, weil wir eine ganz andere Zentralfunktion haben, als wenn wir das von Anfang an so durchgezogen hätten. Ja, dann hätten wir niemals diese regionale Expertise aufbauen können dieses Know-how. Also wir mussten diesen Weg über die Region gehen und das war genau der richtige, auch wenn er natürlich sehr viel Veränderung immer bedeutet hat. Das muss man auch dazu sagen. Wir haben schon mehrere Metamorphosen hinter uns, sagen wir es mal so.
Und letzte Frage in dem Kontext wäre für mich noch, was hat euch angetrieben dabei? War es die Fluktuation der Mitarbeiter, die gesagt haben, das finde ich jetzt nicht mehr so witzig wie früher und deswegen gehe ich? Oder war es Effizienz, also irgendeine Art von ökonomisch messbarer, von Messkriterien, die einfach sagten, da können wir Geld sparen oder Zeit sparen oder was auch immer? Oder war es Responsiveness? Also was ist für euch da entscheidend gewesen und was habt ihr gemessen, um zu sagen, das ist jetzt besser, als es vorher war?
Ja, also das war das Schöne, dass eigentlich von mehreren Richtungen kam. Also es kam bei einer, wir hatten Gott sei Dank keine wahnsinnige Fluktuation, aber wir haben eine Unzufriedenheit gespiegelt bekommen von den Regionalkoordinatoren und Koordinatorinnen. Und klar kam, man muss ja mal bedenken, wir hatten gerade 2 Jahre Corona hinter uns. Das heißt, gerade bei uns auch, wo wir mit Schulen und Kitas arbeiten, der Rucksack war sowieso schon deutlich voller, als er normalerweise sowieso schon gewesen wäre. Das hat das aber vielleicht auch zuerst noch so ein bisschen auch unterdrückt, muss man sagen, weil jeder in Corona nochmal so gesagt hat, okay, das muss jetzt so sein. Aber nach Corona, also 22 war für uns unser Krisenjahr in den 10 Jahren, da kam das dann so richtig hoch. Und gleichzeitig haben wir uns aber auch Gedanken gemacht, okay, wie wollen wir jetzt, wir waren da gerade an 1.000 plus Schulen, wie wollen wir denn irgendwann mal 10.000 Schulen erreichen? Also es kam auch von einem strategischen Aspekt her zu sagen, wenn wir die Organisation jetzt mal in die Zukunft projizieren, dann ist das eine sehr personalintensive Organisation, die fast, ja nicht, wir haben natürlich schon Größenvorteile oder Skaleneffekte, aber die schon relativ stark mitwächst und kriegen wir das nicht effizienter hin. Ja, und deswegen kam dieser Gedanke von beiden Seiten. Und das hat uns aber dann auch vereinfacht, diesen großen Change-Prozess durchzuführen. Weil wenn es nur von strategischer Seite gekommen wäre, dann wir hätten gesagt, ja, dann wäre auch nicht das Buy-in gewesen da von so vielen. Und man muss auch dazu sagen, da war ja auch nicht jeder, hat sich dann in der neuen Rolle wiedergefunden. Das muss man klar sagen. Die Leute haben sich beworben auf eine generalistische Stelle. Und plötzlich ist es eine eher spezialisierte Stelle. Und das haben wir aber auch in diesem Prozess sehr transparent gemacht und gesagt, okay, wir haben absolutes Verständnis, wenn da nicht jeder mitgeht, weil es eben nicht mehr dem eigenen Rollenverständnis entspricht. Und wir haben ungefähr 20% der Leute, die dann auch daraus gegangen sind und gesagt haben, okay, ich verstehe das, also die meisten haben es wirklich verstanden und haben gesagt, das ist auch ein richtiger Schritt, aber das ist nicht mehr mein Profil. Dann ungefähr nochmal, würde ich sagen, 20%, die gesagt haben, ich gucke mir das ein Jahr an, ich finde es spannend, den Prozess, ich gucke mir ein Jahr an, ich weiß noch nicht, ob es wirklich was ist für mich. Und 60% haben gesagt, genau das ist es, was ich brauche. Also das muss man, das ist auch, glaube ich, total wichtig, dass man das nicht unter den Tisch kehrt und da auch offen mit umgeht.
Entgegen meiner Versprechung habe ich jetzt doch noch einen Kommentar, dann halte ich aber den Mund. Gibt es denn schon für dich, Christoph, Bereiche, wo du einfach sagst, wir sind bei Acker gegenüber Special Sitter vielleicht um einige Jahre voraus. Wir sind auch um einiges, zumindest von der Kopfzahl, größer. Aber wir haben eben, wie du auch eingangs erzähltest, sehr viele Überlappungen. Aber es gibt Bereiche, wo ich jetzt schon sagen könnte, das werden Bereiche sein, wo ihr in 2 Jahren Kopfschmerzen haben werdet, wenn ihr sie jetzt nicht adressiert und jetzt darüber nachdenkt und darüber redet. Vielleicht ist das ein bisschen früh, wenn ich die Frage so stelle. Vielleicht ist es unfair, dich da aufs Eis zu locken. Aber du bist ja ein erwachsener Mensch und wirst mir dann auch sagen, kann ich oder kann ich nicht. Aber gibt es solche Bereiche, wo du jetzt schon siehst, da bin ich sicher, werden wir Spaß haben, im Detail drüber zu reden.
Ja, also erstmal vielleicht nochmal kurz zum ersten Teil deiner Frage oder deines Kommentars. Ich mag das gar nicht so richtig vergleichen, weil ich finde es unglaublich beeindruckend, wie in welcher Komplexität auch Special Sitter aufgebaut ist. Ich habe ja jetzt ein bisschen mehr tiefer reingucken können und ich glaube, es gibt viele Punkte, wo Special Sitter deutlich weiter ist auch. Da freue ich mich, davon da wirklich zu lernen. Und ich habe auch höchsten Respekt vor dem Feld, in dem ihr arbeitet. Das ist auch, wie gesagt, nochmal eine andere Nummer, eine andere Intensität. Es ist eben mit auf einer sehr viel persönlicheren Ebene, was nochmal ganz andere Herausforderungen hat. Deswegen werde ich da auch aufpassen, irgendwelche kommentierten Ratschläge zu geben. So, ne? Das muss man wirklich gut übertragen können dann auch an der Stelle. Und auf deine Frage, auf den zweiten Teil, also wenn wir uns vor 2 Jahren kennengelernt hätten, dann wäre ich in einem ganz anderen Zustand jetzt hier. Ja, da hatten wir richtig massive Herausforderungen und dann hätte ich dir wirklich gesagt, wir haben hier, ich kann gerade 1 Jahr weiter gucken, so ungefähr, weil wir eben da, wie schon eben so ein bisschen angedeutet, eben unter der Struktur auch unter Corona gelitten haben, weil wir in diesen 2 Jahren einfach nicht sehr viel Organisationsentwicklung gemacht haben, weil es einfach so viele andere Themen waren. Und das im Nachhinein auf jeden Fall ein Fehler war, dass wir da die Organisationsentwicklung haben so streifen lassen. Und das ist uns dann auf die Füße gefallen. Jetzt sind wir gerade an einem Punkt, wo wir sagen, wow, das haben wir jetzt erstmal gemeistert. Ich weiß, und das ist auch mein Ziel, dass es genau in dem Punkt wichtig ist, dass man wieder weiter an dem nächsten Organisationsschritt arbeitet, damit man nicht nochmal in so ein Hintertreffen gelangt. Und ich würde sie bezeichnen als vor allen Dingen prozessuale Dinge. Also wir müssen sehr, sehr viel Prozesse vereinfachen. Ich hatte es eben schon angedeutet, die Acker-Coach-Reise ist viel zu bürokratisch für unsere Verhältnisse und auch für die Verhältnisse von Ehrenamtlichen. Da muss man immer sagen, die werden nicht so viel Commitment reingeben, wie das vielleicht jemand macht, der einen Job bekommt, sondern wenn das dann das Formular nicht richtig funktioniert oder wenn es 5 Klicks weiter ist erst, dann springen sie schon ab oder sind raus. Und da müssen wir viel besser werden, wenn wir die 1000 Acker-Coaches erreichen wollen. Wir haben in der Niedrigschwelligkeit für die Lernorte wollen wir deutlich besser werden oder müssen wir besser werden. Das ist halt die ganze Lernplattform, die bei uns angesetzt werden muss. Und ein ganz internes Thema ist jetzt auch unser ganzes CRM ist nicht mehr der Größe entsprechend. Das ist auch ein Mammutprojekt. Wir nutzen Podio und es ist natürlich, je größer du wirst, desto schwieriger ist es, so ein System umzustellen und desto lieber schiebt man das noch ein bisschen auf. Und da sind wir auf jeden Fall an dem Punkt, dass wir das im 25er Jahr definitiv angehen und auch wenn es uns sehr, sehr viel Zeit kostet und Ressourcen kosten wird. Das würde ich jetzt mal so als, da gibt es noch so ein paar andere Themen, aber das können wir vielleicht nochmal ein andermal mit reinbohren. Auch, also Kultur, ne, ist ganz wichtig, die Kultur immer wieder, nie an der Kultur zu stoppen. Ja, und das ist auf jeden Fall auch ein wichtiges Thema, gerade wenn man so viel wächst. Aber das sind vielleicht Themen, die man dann nochmal tiefer einbauen kann.
Danke.
Hast du noch eine Frage, Tom?
Dann hätte ich mich schon 3-mal korrigiert. Nein, ich lasse es jetzt. Danke.
Ich glaube, in unserem ersten Gespräch ist schon aufgefallen, dass wir bezüglich Netzwerk, sagen wir mal, gar nicht aufgestellt sind. Das sage ich jetzt so. Du hast gesagt, da kann man noch viel machen. Ja, das kann man ja auch positiv ausdrücken. Und das sehe ich ganz klar als auch eine Stärke von dir. Zu dir findet man Fotos mit allen Menschen, die man so kennt, so ungefähr, um das mal flapsig auszudrücken. Aber du bist da schon sehr gut vernetzt. Und ich glaube, da können wir von der Art und Weise viel lernen, überhaupt sich auch zu präsentieren und dass es auch was bringt. Wir sind halt immer so in unserem Tunnel, ne, und machen einfach unsere Arbeit und wollen das so gut machen, wie wir können. Und haben bisher immer unterschätzt und erst durch Tom auch lernen können, wie viel es doch bringt, um Unterstützung zu fragen von Leuten, die auch schon total viel, ne, Netzwerk haben oder Ressourcen oder Ideen und so. Genau.
Aber auch da kann ich sehr viel auch mit anfangen. So, ne? Wir sind auch so operative Nerds gewesen, so, ne? Also gerade so die ersten 3-4 Jahre, wir sind ja auch fremd in dieser, ich sag mal, wir kommen ja schon ein bisschen von außen und das war mir auch wichtig, zum Beispiel mein Co-Geschäftsführer, der hat nichts mit dem Sektor zu tun, mit Social Entrepreneurship gar nichts zu tun, der kommt ja aus der klassischen Wirtschaft und da waren wir auch erstmal so fokussiert, überhaupt diese Idee zur Realität werden zu lassen und diese ganzen Kinderkrankheiten, die da drin schlummern, rauszuarbeiten, dass wir da auch lange wenig gemacht haben. Das ist jetzt auch erst die letzten Jahre so. Also das ist ja auch vielleicht die positive Nachricht, man muss es nicht von Anfang an irgendwie machen. Vor allen Dingen finde ich es auch viel sympathischer, wenn Organisationen erstmal sich auf sich konzentrieren und erstmal gucken, dass sie gute Arbeit machen, bevor sie alles rausposaunen, von was sie alles tun würden und könnten. Und das ist am Ende auch, glaube ich, jetzt auch ein gutes Faustpfand, was wir immer mitbringen. Gerade jetzt, wenn wir jetzt an die Politik gehen, nicht zu sagen, okay, ihr müsst mal machen, das und das und das, das ist unser Forderungskatalog, sondern guck mal, was wir hier haben und euch anbieten als Lösung, ja, für euer Problem. Und das ist das fühlt sich für mich viel authentischer an. Und deswegen freue ich mich da noch mit euch dran zu arbeiten.
Weil ich dir jetzt noch strategische Fragen stelle, die wir auch wahrscheinlich dann in den richtigen Beiratssitzungen häufiger mal besprechen werden. Hast du noch zu den ganzen geschickten Sachen Verständnisfragen oder ist ein paar Sachen notiert oder irgendwas?
Ja, was schon auch ein Thema ist, ich muss sagen, ob es jetzt zu tief oder zu detailliert ist, aber die, was mich natürlich auch interessiert, sind die Zahlen und ihr habt das ja auch sehr schön dargestellt und habe auch jetzt den Quartalsbericht natürlich nicht komplett gelesen, aber die konnte man ja gut durchgehen, so, ne, habt ihr jeden Standort dargestellt und ich hatte das im Vorgespräch auch schon mal leicht angedeutet, was mich schon wundert, ist, ne, die ja, auch wirklich eine gewisse Größe. Ihr habt einen Umsatz, aber ihr habt auch auf jeden Fall auch immer wieder ein Liquiditätsthema. Ja, und das ist ja schade, weil man dann immer auch, ich kenne das ja aus unseren Liquiditätsengpasszeiten, das ist ja erstmal das Thema, was dann irgendwie immer ganz oben ist und dich ja auch abhält von neuen Dingen oder von anderen wichtigen Dingen und nerviges Thema ist. Welche Lösungsansätze habt ihr da oder wie kommt es, dass es so stark ist? Also ich habe das, ne, so am Rande ja gelesen, damit, dass ihr da natürlich auch so eine Klage habt, also mit einem Unternehmen. Das heißt, dadurch habt ihr Geld, aber das liegt ja nicht nur daran, ne? Das liegt ja irgendwo in dem Geschäftsmodell. Wir hatten zum Beispiel, um das zu übertragen, ist am Anfang, wir arbeiten ja auch viel mit Krankenkassen zusammen. Das sind Präventionsmittel, die wir quasi von denen bekommen. Und die hatten am Anfang, haben die immer nach Erbringen der Leistung erst gezahlt. Und das hat uns natürlich in einen wahnsinnigen Liquiditätsengpass gebracht, ab einer bestimmten Größenordnung. Und dann haben wir das offen besprochen und jetzt machen sie zumindest eine Teilzahlung, ein Drittel schon vorher und ein Drittel in der Mitte und ein Drittel am Ende. Gibt es da irgendwo Lösungsansätze oder glaubt ihr, ist das einfach auch so im Geschäft drin, dass es das euch auch in den nächsten Jahren begleiten wird?
Ja, die Liquiditätsproblematik hat natürlich viele Schichten, aber man kann sagen, dass das Hauptproblem ist, dass wir eben nicht das Geld vorher kriegen. Das wäre schön. Man bezahlt die Sozialversicherungsabgaben von Angestellten ja schon im Voraus. Vielleicht wissen das die meisten nicht, aber am 20. August bezahle nicht ich, sondern Man bezahlt die Sozialversicherungsbeiträge für den September, für alle Angestellten. Ja, also man hat einerseits große Vorauszahlungen, die man macht an die Krankenkassen, und dann wartet man 6 Wochen, 8 Monate auf die Zahlungen, die die Krankenkassen machen. Das also an uns. Das ist natürlich ein sehr großer Auslöser, wenn wir von Anfang an immer am 1. eines Monats das Geld für die Einsätze in dem Monat schon kriegten, hätten wir diese Probleme quasi nicht. Und dann gibt es aber auch noch einen zweiten Faktor, nämlich das Wachstum. Also stark zu wachsen kostet Geld. Wir investieren ständig in neue Standorte, in Verstärkungen. Die Kapazitäten in der Organisation, also in der Koordination zu erhöhen, kostet immer erstmal Geld, bevor man wieder genug Umsatz macht, um Ertrag daraus erwirtschaften zu können. Es gibt, dadurch, dass wir eben mit allen, also wir arbeiten mit Ämtern, das ist, glaube ich, nochmal ein Unterschied. Gibt es eigentlich Ämter bei euch als zahlende?
Ja, aber das würde ich auf 5, 6, 7% bezeichnen. Das sind irgendwelche Ämter. Also ja, sind vielleicht ein bisschen mehr, weil Schulen gehören ja dann am Ende auch auf den Kommunen und so weiter, aber das sind ja nur die Eigenanteile, also nicht wirklich.
Und das Besondere bei Krankenkassen ist eben, dass sie zum allergrößten Teil überregional, also deutschlandweit, einheitlich arbeiten. So, es gibt ein paar Ortskrankenkassen, aber auch die haben sozusagen einigermaßen einheitliche Regeln, die für ganz Deutschland gelten. Und dann kann man eben auch mit einer BARMER oder einer DAK oder was verhandeln, und ab dahin hat man das ganze Problem nicht mehr. Bei Ämtern ist es aber so, dass du teilweise für einen Stadtteil, also nicht mal nur einen Landkreis oder so, sondern für einen Stadtteil hast du ein einzelnes Amt. Und das einzelne Amt sagt, wir bezahlen erst, wenn dieser Riesenstapel hier vom Papier abgearbeitet ist nach 16 Wochen. Und dann müssen wir mit diesem einen Amt verhandeln und hoffen, dass die ab jetzt schneller bezahlen oder sogar im Voraus bezahlen. Und das ist dann für die sehr ungewöhnlich, und da lassen die sich zum größten Teil gar nicht drauf ein. Und dann gibt es sehr fortschrittliche Städte, nennen wir jetzt mal beispielsweise Bremen als Vorzeigebeispiel für den sozialen Sektor für uns, die einfach im Voraus am 1. schon den gesamten Monatseinsatz bezahlen, und zwar pauschal. Auch wenn es mehr ist, dass sie erstmal bezahlen, und das wird dann einmal im Jahr nur verrechnet, wenn sie zu viel bezahlt haben. So, und wenn das alle so machten, hätten wir, glaube ich, gar kein Liquiditätsproblem. Oder wenn wir aufhören zu wachsen. So, dann könnten wir auch Stück für Stück ein bisschen was an Geld ansammeln, um das Liquiditätsproblem langsam loszuwerden. Aber dadurch, dass wir wachsen, würde jetzt, sagen wir mal, wir sparen 1 Million dieses Jahr an und sagen, wir wollen jetzt gar nicht so ganz doll einsparen, so viel wie es geht, überall Barkurs. Dadurch, dass wir so stark wachsen, ist 1 Million in der Mitte nächsten Jahres nichts mehr. Also selbst wenn wir das Geld dann auf dem Konto haben, hat es sich gar nicht gelohnt anzusparen sozusagen, weil wir so stark gewachsen sind, dass uns das in der Liquidität wieder nicht mehr viel bringt. So, das sind diese beiden Probleme, denen wir uns verschrieben haben. Wir könnten ja auch aufhören, mit Ämtern zu arbeiten, oder wir könnten aufhören zu wachsen. Aber beides kommt ja nicht in Frage, und deswegen haben wir im Moment diese Probleme.
Ja, die Frage wäre, man würde sich ja in der klassischen Wirtschaft auch sagen, guck mal, das sind ja gesicherte Einnahmen, die kommen einfach später. Ja, also das ist ja auch ein Vertrag, den die unterzeichnet haben. Da muss es doch eigentlich eine Vorfinanzierung von der Bank geben. Ja, die kostet natürlich ein bisschen, weil man die Zinsen natürlich tragen muss, aber das muss doch eigentlich finanzierbar sein, oder nicht?
Ja, Lust. Wenn, Tom, wenn du Lust hast, kannst du gerne ergänzen und das auch beantworten, wenn du willst.
Ja, also das sind, ich denke, von der Einstellung zum Thema, Christoph, du hast die richtige Frage gestellt, was gibt das Geschäftsmodell her? Mhm. Und das Geschäftsmodell gibt dann eine Antwort auf die Liquiditätsfrage, wenn es antizyklische Elemente enthält. Was heißt das auf Deutsch? Das klassische Beispiel bei Special City für mich ist die Schulbegleitung. Die Schulbegleitung findet nur dann statt, wenn Schule stattfindet. Auch ihr bei euch habt ja eine starke Saisonalität aufgrund der Schule. Du hast das jetzt am Anfang schon erklärt. Das heißt also, wenn ich bei Special Sitter zum Beispiel genauso viel Schulbegleitungsgeschäft hätte wie Geschäft, das außerhalb der Schulzeiten stattfindet oder vielleicht sogar besonders in Ferien, in Schulferienzeiten, dann hätte ich ein ausgleichendes Element in meiner Liquiditätsbetrachtung. Im Moment ist es so, aufgrund relativ hohen Anteils an Schulbegleitung, besonders in einigen Standorten, haben wir dort halt in den Ferienzeiten zwar Personalkosten, aber weniger Einnahmen. Ich glaube, das macht sehr viel Sinn und das kann man leicht verstehen, sodass die Herausforderung auch für Special Sitter in Zukunft sein wird, können wir im Geschäftsmodell Bereiche finden, die genau dieses eine Problem abdeckt und ausgleicht. Das ist eine strategisch kreative Herausforderung für die Weiterentwicklung von Punkt 1. Und Punkt 2 würde ich dazu sagen, ja, natürlich würde man davon ausgehen, dass die Ämter immer erst zahlen, wenn die Arbeit gemacht worden ist. Aber man sieht ja in Bremen, es kann auch anders gehen. Und ich denke, genau wie jeder Lieferant in jeder anderen Firma, wenn er eine tolle Arbeit macht, auch zu seinem Kunden gehen kann und sagen kann, es wäre viel einfacher für mich, noch besser zu werden, wenn du mir bereits vorschüssig bestimmte Zahlungen erstatten kannst oder anweisen kannst, denn das macht mein Leben viel einfacher. Sagt der Kunde, du bist so ein wichtiger Lieferant für mich, darüber können wir reden. Also es ist auch eine Frage des Selbstbewusstseins des Standortes und auch vielleicht der Bedeutung des Standortes für das Amt X in Berlin versus Bremen versus München versus Saarland. Also muss man halt auch so verstehen und fragen kostet nicht.
Ja, ich kann mir gleichzeitig natürlich vorstellen, dass es auch, weil es einfach so viele, wie viele Ämter sind es, mit denen ihr zusammenarbeitet? Wenn ich höre, dass ein Stadtteil auch ein eigenes Amt hat, dann werden ja sehr, sehr viele sein. Und da gibt es ja keinen Verband der Ämter, die dann sagt, okay, das machen wir jetzt für alle Ämter so. Ne? Das heißt, es ist wirklich sehr viel Klinkenputzen an der Stelle auch so. Ne?
Ja.
Aber vielleicht nochmal kurz zu der Frage mit der Bank. Habt ihr da schon mal Anfragen gemacht, wo ihr Kopfschüttel gekriegt habt oder sowas? Also weil diese Vorfinanzierung, es gibt ja andere Bereiche, auch andere Unternehmen, die haben ja auch ein Problem aus anderen Gründen, dass sie eine Vorfinanzierung immer brauchen. Gerade die Produktionsbetriebe, die kriegen ja auch Kredite dafür. So, ne?
Ja, Banken haben eine sehr geringe Toleranz im Bereich einer Gewinnmarge. Also wenn man 5% Gewinnmarge hat, ist man ein Top-Unternehmen. Wenn man 5% Verlust hat, ist man absolut wertlos. Und eigentlich ist das nur ein Unterschied von 10% insgesamt, vom Umsatz zu sehen. Und diese sehr niedrige Toleranz, die es da gibt, in Kombination mit unserem ständigen Wachstum, hat uns bisher für Banken einfach immer zu einem Problemfall gemacht. Also es gab immer ein Jahr, wo wir 50.000 Verlust hatten. Und das bedeutet, scheiß Unternehmen für eine Bank. Ich übertreibe es jetzt ein bisschen, ne? Aber so ist unsere Erfahrung.
Ja.
Wenn wir ein Jahr hatten mit 100.000 plus und seien es nur 2% Gewinn, ja? Bei 100.000 plus, top Unternehmen, wir würden gerne mit euch zusammenarbeiten.
Ja.
Dann gab es wieder ein Folgejahr, wo wir wieder 100.000 minus so. Und diese ständige Wachstum, wir leben ja wirklich die ganze Zeit am Limit. Wir geben ja auch, wenn wir merken, wir werden einen Überschuss haben, gucken wir auch, können wir die Arbeitsbedingungen verbessern? Können wir vielleicht mehr Lohn auszahlen? Also wir leben die ganze Zeit am Limit und das macht es für Banken einfach einigermaßen unattraktiv.
Ja.
Dann haben wir auch noch das Problem, dass wir eigentlich mit einer zertifiziert nachhaltigen Bank zusammenarbeiten möchten. Das ist im Moment die GLS Bank. Die hat viel Scheiße mit uns mitgemacht und vertraut uns deswegen ein bisschen weniger, sagen wir mal so. Es gab viel, also Props an die GLS Bank, dass sie uns sehr viel unterstützt haben, aber sie sehen auch, was wir für ein Risiko Unternehmen sein können oder waren. Ja. Und jetzt würde ich heute sagen, wir haben jetzt eine Größe erreicht, wo Banken ein bisschen mehr nachvollziehen können, warum wir nicht 100.000 im Plus, sondern 100.000 im Minus sind am Ende des Jahres.
Ja.
Und dass das eigentlich gar keinen Unterschied macht.
Ja.
Das heißt, ich glaube, jetzt werden wir bald bessere Chancen haben und wir sind auch in Gesprächen.
Ja, cool.
Ja, aber das ist wirklich etwas, was ich bis heute nicht verstehe, eine Bank ist absolut nicht in der Lage, das Wachstum, also dieser ziemlich krasse Erfolg, den man auch, und damit rede ich nicht nur von uns, sondern es wird ja allen Unternehmen so gehen, die stark wachsen, also viel Geld investieren, das in ihre Kalkulation mit einzubeziehen und danach zu verstehen, dass man deswegen natürlich keinen Riesengewinn hat. Das packen die nicht in ihre Berechnung mit ein, in ihre Bewertung mit rein und sagen dann einfach, mit euch arbeiten wir nicht. Ihr seid zwar doppelt so groß, jedes Jahr wieder, aber das interessiert uns nicht. Ihr hattet minus 50.000. Ciao. Ja. Das ist so komisch, ich werde es nicht verstehen.
Friedrich, stell dir einfach vor, eine Bank ist wie ein Amt und dann hast du die Antwort aus meiner Sicht.
Ja, okay.
Deswegen nannte man früher auch Bankbeamte.
Ja. Und ah ja, okay. Ja.
Das sind keine Unternehmer.
Ja, das ist ein guter Vergleich, danke.
Ich muss mich leider ausklinken. Es hat mir aber sehr viel Freude gemacht und ich hoffe, ich freue mich auf die weiteren Gespräche mit dir, Christoph, und natürlich auch mit dem Love Train und muss aber jetzt leider raus. Tut mir leid.
Danke dir,
dass du dabei warst, Tom.
Sehr gerne. Macht's gut.
Ciao.
Ciao.
Ja, Christoph, es war ja gedacht, als so ein bisschen Check-in. Gibt es noch was auf deiner Liste?
Nö, ich bin, glaube ich, total vorfreudig auf das weitere Eintauchen und den Austausch. Und ich will jetzt gar nicht nach den nächsten Herausforderungen fragen und so weiter. Die Frage kriegt man ja auch mal gerne. Das werden wir dann in der nächsten Runde wahrscheinlich dann auch durchgehen. Und für mich ist es total fein jetzt. Aber ich bin auch gerne offen, ob du Punkte hast, die du gerne besprechen möchtest.
Zwei Mini-Fragen. Wenn gerade nicht Beiratssitzung ist, welche Themen würdest du sagen, wenn sie uns im Kopf aufploppen, da sollten wir dich anrufen? Fällt dir da was ein?
Ja, auf jeden Fall natürlich irgendwie Netzwerk, dass ihr die Vermutung habt, dass ich jemanden kenne, der euch da weiterhelfen kann in dem Bereich. Also da immer gerne anrufen. Auch wenn es natürlich mal, also wenn du den Bedarf hast, aber ich brauche jetzt mal gerade hier irgendwie jemanden, der das irgendwie nachvollziehen kann. Und wahrscheinlich hat Christoph dieses gleiche Problem auch schon mal irgendwann gehabt. Was würde er dazu sagen? Immer gerne. Also das habe ich auch geschätzt. Ich habe jetzt auch viel zu spät, ehrlicherweise, da auch so Mentoren oder Unterstützer an der Seite habe, die ich einfach mal anrufen kann oder denen ich mal eine Nachricht schicken kann und die da offen sind. Weil ich auch, da sind wir, glaube ich, auch dann sehr ich am Anfang auch erstmal sehr viel einfach aus mir selbst gelöst haben und gesagt haben, okay, ich kenne jetzt auch keinen, der mir da jetzt helfen kann, das müssen wir jetzt selber lösen. Was auch gut ist, ja, weil das stärkt ja auch eine gewisse Resilienz. Aber ja, das andere ist schon auch oft nochmal hilfreicher.
Das interessiert mich einfach aus Neugier, ob der Witz mit dem Acker noch viel gemacht wird bei euch. Ihr arbeitet ja richtig viel geackert und so.
Ja, also jetzt hier nicht im Büro, das wäre in euch sehr flach, aber das passiert natürlich immer wieder auch mit Partnern, die sich dann daran erfreuen, was ja auch schön ist. Und wir haben dafür sehr, sehr viel. Also mit Acker kannst du, wir haben ein ganzes Ackerglossar, das heißt von A bis A. Und das ist, glaube ich, 6, 7, 8 Seiten lang. Also da kann man sich schon austoben. Und wir haben da gerade in der Kommunikation ein, zwei Leute, die sind sehr kreativ und die holen immer noch irgendwas aus dem Ärmel. Das macht schon Spaß auch.
Kann man das mal sehen? Ist das?
Ja, das ist immer ein Wirkungsbericht drin. Ich glaube, in dem aktuellen haben wir es gar nicht mehr, mittlerweile nicht mehr abgedruckt, aber in einem der letzten Wirkungsberichte ist das auf jeden Fall immer hinten drin gewesen, unser Acker-Glossar. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier.
Cool, dann finde ich das ja bestimmt. Oder?
Ja, wenn du bei uns unter Wirkung, ackerwirkung.de dann oder auf unserer acker.co-Seite unter Wirkung, das sind alle Wirkungsberichte, da findet er das. Ja.
Das waren meine Mini-Fragen. Ich habe natürlich auch noch 100, aber dafür haben wir ja dann auch unsere Beiratssitzung. Gerade zu eurer letzten Umstellung, die finde ich super spannend, auch super herausfordernd mit Sicherheit. Aber der Bedarf wird uns auch schon so ein bisschen gemeldet, in so eine Richtung zu gehen. Da bin ich sehr gespannt, dafür drüber zu philosophieren, ob man das sollte und welche Herausforderungen vielleicht langfristig da auch kommen. Mhm. Gut, das Bohren wird bei mir immer doller gerade. Ich höre es so doll, dass ich kaum was von dir höre. Deswegen, cool, dann lass uns das mal belassen.
Ja.
Und wenn du noch mal so eine Runde machen möchtest, falls dir noch ein paar Fragen aufkommen, voll gerne. Ansonsten spätestens Beiratstermin oder wenn von uns mal.
Ja, oder Ackerfestival.
Ach ja, das ist im August.
30. August.
Da sollen wir alle kommen? Also was sind denn dann
Ihr könnt alle kommen, also gerade der zweite Tag, der erste Tag ist Konferenz, das ist jetzt sehr inhaltlich. Der zweite Tag ist Ackerfest mit Familien. Wir haben schon, ich glaube, über 150 Kinder, die angemeldet sind. Wir können auf dem Gelände zwischen 1.000 und 1.500 Leute locker unterbringen. Und von daher gerne, kommt vorbei. Es sind auch cooles Programm. Checker Tobi moderiert das den ganzen Tag durch. Judith Ragner ist da, Eckart von Hirschhausen. Die Bundesfamilienministerin Lisa Paus, die ist ja vielleicht für euch auch nochmal eine ganz spannende Person. Also lohnt sich vor allen Dingen auch, kann direkt Kinder, Familien mit einpacken.
Das ist auf eurem Gelände.
Das ist auf unserem Gelände in der Malzfabrik am Südkreuz, direkt da am Ikea. Cool. Ja. Und genau, das ist so ein 4,5 Hektar Gelände mit so einem Badesee, Strand. Also das ist wirklich so Festival-Charakter. Wenn das Wetter mitspielt, wird es echt sehr cool.
Findet alles. Ja, das trage ich mir ein.
Unter festival.acker.co oder einfach Ackerfestival googeln, dann sollte man es kriegen.
Das ist lustig. Weil wir wirklich auch, wir haben eine Subdomain seit diesem Jahr, festival.specialsetter.de, wo wir auch einladen.
Ja.
Wir haben kein eigenes Gelände, aber wir haben richtig Schönes gefunden.
Ja.
Super, dann können wir gleich nach euren Erfahrungen, bei uns ist es 3 Wochen später, ein paar Erfahrungen austauschen.
Ja, toll. Nehmt alles mit.
Cool. Da fühle ich mich eingeladen und alle anderen auch. Danke dir.
Ja, danke dir, Friedrich, fürs Einladen hier in den Love Train und ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Das tue ich auch. Bis bald.
Bis dann. Ciao.
Du bist Special Sitter und möchtest mal dabei sein? Dann melde dich jetzt bei deiner Standortleitung und reserviere dir dein Ticket für den Love Train, der Gästeplatz mitten im Gespräch. Das war Love Train, der Podcast von Special Sitter. Jede Woche neue Folgen, überall, wo es Podcasts gibt.